HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Chinas Präsident Xi Jinping droht Taiwan. Er wolle die Wiedervereinigung mit dem demokratischen Taiwan notfalls auch mit Gewalt erzwingen.
Wir sind bereit, unser Bestes für eine friedliche Wiedervereinigung zu tun. Aber wir schließen die Anwendung von Gewalt nicht aus.
China will Taiwan verschlucken. Sie denken, Taiwan sei ein Teil von China. Aber wir sagen Nein zu China.
Das ist für uns heute keine Frage mehr. Wir sind Taiwaner und gehören nicht zu China.
Ich will noch mal klarstellen, die Taiwan-Frage berührt Chinas Souveränität und Integrität. Es geht um die zentralen nationalen Interessen Chinas.
Wenn wir jetzt hier wirklich versuchen, die Unabhängigkeit zu erklären oder politisch noch mehr in diese Richtung gehen, dann wird das automatisch dazu führen, dass China uns angreift.
Der Trend zur Wiedervereinigung sei nicht aufzuhalten, das sagt Chinas Staatspräsident Xi Jinping in Richtung Taiwan. Die kleine Insel im südchinesischen Meer ist aus seiner Sicht eine abtrünnige Provinz und Xi pocht immer wieder darauf, dass er so wörtlich keinen Zentimeter dieses wunderbaren Landes abtreten werde. Die Regierung von Taiwan dagegen bezeichnet ihr Land als Republik China und widersetzt sich bislang einer Vereinigung mit der Volksrepublik. Vor mehr als 25 Jahren hatten sich die Volksrepublik und Taiwan darauf verständigt, dass sie beide zu China gehören, aber unterschiedlich auslegen, was das bedeutet. Inzwischen aber regiert eine andere Partei in Taiwan als damals und pünktlich zum Jahreswechsel sind nun jene unterschiedlichen Auslegungen so hart wie schon lange nicht mehr aufeinandergeprallt. Taiwan sei nicht bereit, die eigene Souveränität aufzugeben, hatte Staatspräsidentin Tsai Ing-wen in ihrer Neujahrsansprache gesagt, worauf ihr Kollege in Peking zweierlei klarstellte. China werde separat statistischen Aktivitäten keinen Raum geben und wir versprechen nicht, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Diese Drohung aus Peking gibt zu denken und die Frage ist, ob nur Taiwan sie fürchten muss. Der Tag in HR2 Kultur heißt deshalb heute Abend: Du gehörst zu mir, Chinas Anspruch auf Taiwan. Aller geografischen Nähe und allen territorialen Ansprüchen zum Trotz gibt es zurzeit keinen Grund, China und Taiwan in einen Topf zu werfen. Und deshalb sind für die Berichterstattung über Taiwan auch zunächst mal nicht unsere Korrespondenten in China offiziell zuständig, sondern unser Korrespondent in der japanischen Hauptstadt Tokio. Das ist im Moment der Kollege Martin Fritz und er berichtet uns jetzt, wie die Worte des chinesischen Staatspräsidenten in Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan, angekommen sind.
Nach der chinesischen Drohung, Taiwan notfalls gewaltsam zurückzuerobern, sind die Beziehungen zwischen Peking und Taipeh auf einen neuen Tiefpunkt gesunken. Auf die Rede von Chinas Staatschef Xi Jinping antwortete die Präsidentin von Taiwan, Tsai Ing-wen, mit der Aussage, dass Taiwan souverän bleiben werde. Auch das Angebot von Xi, Taiwan nach dem Vorbild von Hongkong, der Volksrepublik China, anzugliedern, lehnte Tsai ab. Zwar hatten sich China und Taiwan 1992 auf die Konsensformel »Ein Land, zwei Systeme« geeinigt, aber dies wird von Peking und Taipeh unterschiedlich ausgelegt, wie Taiwans Präsidentin Tsai erneut unterstrich. Ich muss ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir den Konsens von 1992 nie akzeptiert haben. Die Rede des chinesischen Staatschefs hat unsere Zweifel bestätigt. Taiwan wird niemals »Ein Land, zwei Systeme« akzeptieren. Auch die Mehrheit der taiwanesischen Öffentlichkeit lehnt dies entschieden ab. Das ist der Taiwan-Konsens. Vor 3 Jahren hatten Tsai und ihre Fortschrittspartei DPP die Präsidentenwahl mit dem Versprechen gewonnen, Taiwan als unabhängigen demokratischen Staat zu bewahren. Anders als ihr Amtsvorgänger Ma Ying-jeou setzte Tsai auf mehr Distanz zu China und lehnte jedes Zugeständnis in Sachen Autonomie ab. Darauf setzte China Taiwan an mehreren Fronten unter Druck. 5 der 22 meist kleinen Staaten, die Taiwan offiziell anerkannt haben, wurden gezwungen, die diplomatischen Beziehungen mit Taipeh zu beenden. Internationale Fluglinien und Hotels müssen den Namen Taiwan durch Volksrepublik China ersetzen, wenn sie mit China weiter Geschäfte machen wollen. In der Meeresstraße von Taiwan veranstaltete die chinesische Marine Manöver mit scharfer Munition. Gegen diese Einschüchterungen protestierten im Oktober Zehntausende von Taiwanesen. Vor allem junge Leute fühlen sich nicht als Chinesen, sondern als Taiwanesen. China will Taiwan verschlucken. Sie denken, Taiwan sei ein Teil von China. Aber wir sagen Nein zu China. Wir sollten der internationalen Gemeinschaft jetzt sagen, dass wir ein eigenständiges Land sind und Taiwan heißen wollen. Doch die Unabhängigkeit kann Taiwan nicht erklären, weil dies für China die rote Linie wäre, die einen militärischen Konflikt auslösen könnte. Daher lehnt auch Taiwans Sicherheitspartner USA die Unabhängigkeit ab. Mehr als Waffenverkäufe an Taipeh sind für Washington nicht denkbar. Jedoch scheint Chinas Druck in Taiwan Wirkung zu zeigen. Die Öffentlichkeit ist in ihrer Meinung zunehmend gespalten. Die Kommunalwahlen im November wurden von der regierenden Fortschrittspartei DPP verloren. Darauf musste Präsidentin Tsai den Vorsitz ihrer Partei abgeben.
Das berichtet unser Korrespondent Martin Fritz über die Lage in Taiwan, ein Land, dessen Öffentlichkeit in ihrer Meinung gespalten ist, wie wir gerade gehört haben. Das wollten wir genauer wissen. Wir wollten wissen, wie und wie unterschiedlich womöglich die Menschen in Taiwan ticken, wenn es um das Verhältnis zum übermächtigen Nachbarn China geht. Heute Nachmittag, als es in Taiwans Hauptstadt Taipeh bereits nach 23 Uhr war, aber eben noch nicht mitten in der Nacht wie jetzt, habe ich dort den Journalisten Klaus Bardenhagen erreicht, der seit 10 Jahren in Taiwan lebt und arbeitet, in einem Land, das sich selbst, wie gesagt, Republik China nennt. Und ich wollte zunächst von Klaus Bardenhagen wissen, ob es denn abseits aller politischen Unterschiede Gemeinsamkeiten gibt zwischen den Bewohnern der Republik China auf Taiwan und der benachbarten Volksrepublik. Gemeinsamkeiten in der Sprache zum Beispiel oder was kulturelle Bräuche angeht.
Ja, natürlich gibt es Gemeinsamkeiten. Der Begriff Chinesisch, der ist ja nur auch mal in vieler Art und Weise zu interpretieren. Also klammern wir das Politische aus, dann haben Sie das Ethnische. Wir können sagen, die allermeisten Leute auf Taiwan sind ethnische Chinesen, weil ihre Vorfahren halt irgendwann mal vom chinesischen Festland nach Taiwan gekommen sind. Ob das 1949 war oder ob das vor 200 oder 300 Jahren passiert ist. Oder Sie sagen kulturell Chinesisch. Natürlich, die Leute hier sprechen Chinesisch, sie schreiben Chinesisch, sie benutzen sogar die traditionellen chinesischen Schriftzeichen, die die Volksrepublik schon längst vereinfacht hat. Sie essen mit Stäbchen, sie gehen in Tempel mit Räucherstäbchen und sie feiern chinesisch Neujahr. Also natürlich gibt es da ganz viele kulturelle Ähnlichkeiten. Aber wenn man über die Politik redet, dann sieht es halt ganz anders aus.
Aus jüngeren Umfragen geht hervor, dass mehr als die Hälfte der Taiwaner und mehr als 3/4 der unter 40-Jährigen auf Taiwan sich eben als Taiwaner betrachtet. Was macht denn so etwas wie eine taiwanische Identität aus?
Ich glaube, das ist dieses Gefühl, dass man einfach lange genug zum einen sein eigenes Ding gemacht hat und nicht von Peking kontrolliert wurde und dass man auch die Freiheit und die Demokratie, in der man hier lebt, sich als Gesellschaft selber erkämpft hat. Also wenn wir jetzt gucken, nach 1949 bis in die 90er Jahre rein, war Taiwan ja ein autoritäres System. Also es wurde hier per Kriegsrecht regiert und den Leuten wurde eingeimpft, wir oder ihr seid die wahren Chinesen und die drüben auf dem Festland sind die kommunistischen Banditen, hieß es damals. Aber dann ist halt dieses System durch den Druck aus der Gesellschaft gezwungen worden, sich selber zu reformieren. Und Taiwan hat diese demokratische Wandlung erlebt und hat sich, obwohl es politisch isoliert und vom Rest der Welt nicht so ganz wahrgenommen und dann auch noch von der Volksrepublik bedroht wurde, hat sich halt diese ja, ganz eigene Demokratie erarbeitet, die sich auch inzwischen so weit gefestigt hat, dass es hier schon 3-mal friedliche Machtwechsel gab von einer Partei hin zur anderen und zurück. Und dieser demokratische Lebensstil, der ist, glaube ich, den Leuten wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Und je jünger die Taiwaner sind, desto weniger haben sie natürlich Erinnerungen an dieses nationalchinesische Regime der Vergangenheit. Oder sie haben auch einfach gar keine Erinnerungen mehr daran. Sie kennen das einfach gar nicht mehr anders.
Nun macht ja Demokratie nicht notwendigerweise die Menschen auch satt. Also wie geht's den Taiwanern, den meisten Menschen auf Taiwan wirtschaftlich?
Taiwan ist ein wohlhabendes Land. Also wenn Sie das Bruttosozialprodukt nehmen, dann wäre Taiwan in der EU die 7. Wirtschaftsmacht, wenn es ein EU-Mitglied wäre sozusagen. Und es hatte halt ein Wirtschaftswunder hier in den 80er Jahren, wo wirklich die ganze Gesellschaft einen wahnsinnigen Wohlstandsschub erlebt hat. Wir kennen das ja noch als Made in Taiwan sozusagen synonym war mit Massenprodukten und dann auch die Computerindustrie, die Hightech-Hersteller. Und so seit dem Jahr 2000, ungefähr seit der Jahrtausendwende, hat sich das so ein bisschen abgeflacht. Also die Leute haben das Gefühl, jetzt haben wir unseren Höhepunkt, unseren Zenit hier überschritten. Das war die Zeit, als die Volksrepublik auf die Weltbühne trat und viele Fabriken abgewandert sind, auch taiwanische Fabriken nach China gegangen sind. Und dann der Zug der Weltwirtschaft sozusagen woanders hingefahren ist. Und seitdem lebt Taiwan eigentlich weiter auf einem recht hohen Niveau. Aber wenn man sich natürlich daran erinnert, dass es mal die absolut goldenen Zeiten gab, dann sind viele nicht mehr so ganz zufrieden damit und wünschen sich die eigentlich zurück, auch wenn das natürlich schwer ist.
Wir haben gehört, dass viele junge Taiwaner sich anlocken lassen, aufs Festland zu gehen, von besseren Verdienstmöglichkeiten dort. Also da scheint es auch ein erhebliches Gefälle zwischen den beiden Seiten zu geben.
Ja, das sind natürlich dann auch entsprechend hochqualifiziert und gut dotierte Jobs, die ihnen dann dort angeboten werden. Also man muss sagen, dass die taiwanesische Wirtschaft auch so beginnt ab der Jahrtausendwende wirklich in ganz, ganz großen Stil in China investiert hat. Also man sagt auch, dass der chinesische Wirtschaftsboom hätte gar nicht passieren können, wenn nicht die Taiwaner zuerst trotz der ganzen politischen Gegensätze dort ihre Fabriken aufgebaut hätten. Die meisten Taiwaner, die jetzt nach China gehen, um dort zu arbeiten, die arbeiten auch in taiwanesischen Unternehmen. Und was jetzt die chinesische Regierung zum Beispiel auch bewusst macht, ist, sie setzt auch Lockmittel. Also sie geht dann nach dem Prinzip Zuckerbrot und Peitsche vor. Auf der einen Seite Drogen, auf der anderen Seite will man sich auch bestimmten Gruppen in Taiwan attraktiv präsentieren. Und da gibt es zum Beispiel Förderprogramme für junge Taiwaner oder für Firmengründer, wo man ihnen sagt, wir rollen euch hier den roten Teppich aus, wenn ihr hier zu uns kommt und hier arbeitet.
Die chinesische Führung in Peking scheint ja auch sonst sehr aktiv zu sein, in letzter Zeit mehr denn je, was ihre Politik gegenüber Taiwan angeht. Wir haben schon gehört, eben im Bericht unseres Korrespondenten, es gibt etwa 20 Länder auf der Welt, die Taiwan als Staat anerkennen. Und von denen sind in letzter Zeit einige abgesprungen auf Veranlassung Chinas. Auch lasse die Führung in Peking immer weniger chinesische Touristen nach Taiwan reisen. Und wir haben eben gehört, dass dieser Druck, den die chinesische Führung in Peking ausübt, auch in der taiwanesischen Bevölkerung allmählich wirkt. Zeige. Nehmen Sie das auch wahr?
Ja, das ist so ein bisschen diese Doppelstrategie. Also auf der einen Seite würde China den Taiwanern gerne diese Entscheidung erleichtern, auf der anderen Seite machen sie diesen Druck und das Ziel ist sozusagen Zermürbung des Widerstands, würde ich das nennen. Also man macht immer wieder diese Machtdemonstrationen, man beweist Taiwan also, wie militärisch stark China ist, dass sie jetzt ihre Flugzeugträger und Flugzeuge um die Insel rumschicken können. Man zeigt ihnen, dass sie auf internationaler Bühne das Sagen haben und dass, wenn es gegen Pekings Willen geht, Taiwan da quasi gar nichts erreichen kann. Taiwan wird aus internationalen Organisationen rausgedrängt, darf nicht bei der Weltgesundheitsorganisation mitmachen, obwohl es da um so Sachen wie Seuchenbekämpfung geht, was ja wirklich lebenswichtig wäre. Und diese Strategie der Einschüchterung und Zermürbung, die hat auch wiederum zwei Arten von Effekten. Auf der einen Seite mag das bei einigen Wirkung zeigen, die sagen, ja, es ist sowieso hoffnungslos, früher oder später, und dann suchen wir uns doch lieber einen Weg, wie wir noch mitverhandeln können. Aber auf der anderen Seite ruft das auch und vielleicht gerade bei jüngeren Taiwanern so eine Trotzreaktion hervor, dass die sagen, wir finden uns entwürdigt, wir wollen das nicht mehr länger schlucken, wir wollen nicht mehr länger einfach nur still hinnehmen, dass die anderen ihre Macht uns gegenüber ausspielen. Und das sind dann auch die, die jetzt auch in dieser Situation vielleicht noch lauter fordern, wir müssen mal über diese sogenannte Unabhängigkeitserklärung nachdenken. Also ganz formell sozusagen die Wurzeln, die man noch mit China, nicht mit der Volksrepublik, aber mit China an sich hat, halt kappen. Und das ist wiederum natürlich eine Reaktion, die Peking nicht gerne sehen wird oder die es wiederum als Vorwand nehmen könnte, einen noch härteren Kurs zu fahren.
Ja, und das ist ja auch genau die Politik, die bislang jede taiwanische Regierung auch vermieden hat. Auch die jetzige, die ja durchaus mehr Distanz zu China an den Tag legt als frühere Regierungsparteien. Die Erklärung der Unabhängigkeit ist auch von dieser Regierung bisher vermieden worden, in dem Bewusstsein, dass es eben eine rote Linie ist, bei der man nicht weiß, was jenseits der roten Linie dann tatsächlich passiert. Könnte sich das ändern, Ihrer Einschätzung nach?
Dieses Wissen ist eigentlich allen, die Verantwortung tragen, hier ganz klar. Zum einen, es gibt keine große Partei, die hier fordert, jetzt Unabhängigkeit zu erklären. Es gibt in der Regierungspartei sozusagen einen radikalen Flügel, der damit liebäugelt, der sich aber auch nicht durchsetzen kann. Und es gibt einige kleinere Parteien, die so ein bisschen diesen Gedanken am Leben halten und die auch von jungen Leuten gewählt werden. Aber ganz praktisch gesehen sind da zum Beispiel auch sehr hohe Hürden eingezogen. Also eine Unabhängigkeitserklärung würde bedeuten, hier die Verfassung zu ändern oder abzuschaffen. Die Verfassung, die sagt, dieses ist die Republik China. Die Verfassung, die in den 40er Jahren ursprünglich mal für ganz China geschrieben wurde. Und um diese Verfassung zu ändern, sind Hürden nötig, wie 3/4 des Parlaments müssen zustimmen und dann noch einmal 50% der Wahlberechtigten in einer Volksabstimmung. Also es ist rein praktisch eigentlich gar nicht möglich, aber es zieht auch niemand ernsthaft in Erwägung, weil einfach völlig klar ist, dass man damit ein ganz neues Fass aufmachen würde. China könnte dann das wirklich als Grund nehmen, rot zu sehen und zu sagen, jetzt sind sämtliche Linien überschritten und man weiß auch nicht, ob die USA dann noch auf Taiwans Seite stehen würden, wenn sozusagen Taiwan der Provokateur wäre, der den Status quo einseitig verändern würde.
Ja, und den Anlass, sich genau um all das Sorgen zu machen, hat ja der chinesische Staatspräsident Xi Jinping mit seiner Ansprache geliefert, indem er eben auch deutlich gemacht hat, wir versprechen nicht auf Anwendung von Gewalt gegebenenfalls zu verzichten. Wie wirkt das auf die Menschen in Taiwan? Erzeugt es Angst?
Also das ist eine Situation, an die die Menschen in Taiwan sich eigentlich gewöhnt haben, denn sie kennen es ja gar nicht anders. Also wenn wir zurückgucken, in den 50er, 60er Jahren gab es Artilleriegefechte auf den vorgelagerten Inseln. Es gab die ganz konkrete Invasionsgefahr. Die Taiwaner mussten 3 Jahre Militärdienst machen, weil sie eine riesige Armee vorbereitet hatten für den Fall, dass die Invasion kommt. Dann seit den 80er, 90er Jahren haben wir die Situation, dass diese Raketen auf Taiwan ständig gerichtet sind vom Festland aus. Über 1000 oder über 1500 sollen das inzwischen sein. 2005 hat Peking das sogenannte Anti-Abspaltungsgesetz erlassen, wo es hieß, für den Fall der Unabhängigkeit haben wir das Recht, militärisch anzugreifen. Also die Menschen in Taiwan, die kennen das schon gar nicht mehr anders. Und ja, wie geht man damit um? Man kann ja nicht sich ständig diese Drohung im Hinterkopf haben, dann würde man ja verrückt werden und kein normales Leben mehr führen können. Also man kann es Verdrängung nennen, man kann es Akzeptanz nennen. Auf jeden Fall ist das einfach eine Tatsache, mit der die Menschen hier seit Jahrzehnten leben und bisher ja auch trotz allem dann doch irgendwie ganz gut damit gefahren sind. Und das ist ja auch der Grund, dass der sogenannte Status quo, also so wie es jetzt ist, nicht Unabhängigkeit, nicht Vereinigung, sondern der Status quo, laut Umfragen für die meisten Taiwaner die bevorzugte Option ist.
Einschätzungen des Journalisten Klaus Bardenhagen, der seit 10 Jahren in Taiwan lebt und arbeitet. Mit ihm habe ich heute Nachmittag gesprochen, weil es in Taiwan jetzt um diese Zeit bereits Nacht ist. Apropos Nacht, vielleicht ist ja in der einen oder anderen taiwanischen Familie vor ein paar Stunden zu Beginn der dortigen Nacht eine ganz bestimmte Gute-Nacht-Geschichte erzählt worden. Eine Geschichte, die wir in einem Märchenbuch aus Taiwan gefunden haben und die vielleicht in Wirklichkeit vom schwierigen Verhältnis zwischen Taiwan und China handelt, wer weiß. Dem Namen nach handelt sie allerdings vom Krieg zwischen den Menschen und den Steinen.
Vor sehr langer Zeit, als es zwischen Himmel und Erde nur dicken Nebel gab, war die Welt chaotisch und nichts war sichtbar. Der Gott stand auf und entdeckte, dass es überall düster und langweilig war. Deshalb winkte er einmal mit seinen großen Händen und im Nu war der Nebel vertrieben. Die Sonne, der Mond und die Sterne erschienen am Himmel, die Berge, die Flüsse, die Flachländer, die Blumen und die Kräuter zeigten das schöne Gesicht der Erde. Aber der Gott fühlte sich immer noch sehr einsam, denn überall war es noch sehr ruhig und nicht belebt. Folglich schuf der Gott auf dem Berg die Steine und im Flachland am Fluss die Menschen. Hoch in den Wolken stand er und sagte laut, »Menschen und Steine, ich gebe euch beiden das wertvolle Leben und die wertvolle Freiheit. Ihr könnt euch frei bewegen auf der Erde, könnt euch vermehren von Generation zu Generation und ewig jung bleiben.« Dann machte er eine Pause und sagte ernst, aber um euch unterscheiden zu können, gebe ich den Steinen einen harten Körper, den Menschen gebe ich hohe Intelligenz. Nun gehet und fangt euer eigenes Leben an. Damit ging der Gott in den Himmel zurück. Die Menschen und die Steine lebten in ihrem eigenen Gebiet, vermehrten und bewegten sich unbeschwert. Im Flachland bauten die Menschen Häuser, bauten Reispflanzen an und bekamen viele Kinder. Die Reispflanzen wurden Jahr für Jahr geerntet und von Generation zu Generation viele Kinder geboren. Aber auch die Steine auf dem Berg nahmen zu. Nach kurzer Zeit gab es im Berg und im Tal viele große und kleine Steine.
Der erste Teil des taiwanischen Märchens vom Krieg zwischen den Menschen und den Steinen. Fortsetzung folgt. Und folgen wird wahrscheinlich auch noch der Krieg zwischen beiden Seiten. Du gehörst zu mir, Chinas Anspruch auf Taiwan, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. In Anlehnung an einen Schlager, den wir ja zu Beginn der Sendung kurz haben erklingen lassen und dessen Refrain vollständig lautet, du gehörst zu mir wie mein Name an der Tür. Und auch der zweite Teil dieses Refrains passt durchaus zu dem Konflikt, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Denn ein wichtiger Teil dieses Konflikts besteht darin, dass beide Seiten den Namen China an ihrer Tür stehen haben. Auf der Insel Taiwan steht Republik China, an der Tür auf dem chinesischen Festland dagegen Volksrepublik China. Wie es vor rund 70 Jahren zu dieser problematischen Koexistenz gekommen ist, das schildert uns jetzt unser China-Korrespondent Steffen Wurzel, wobei er aber zunächst mal einem anderen den Vortritt lässt.
Der Mann mit der hohen Stimme, das ist Mao Zedong. Er ruft hier am 1. Oktober 1949 in Peking die Volksrepublik China aus. Dieses Ereignis symbolisiert das Ende des chinesischen Bürgerkrieges. Maos Kommunisten haben das Militär der Republik China besiegt. Doch viele Republikaner wollen sich nicht geschlagen geben und fliehen auf die dem chinesischen Festland vorgelagerte Insel Taiwan. De facto gibt es seitdem, also seit fast 70 Jahren, zwei chinesische Staaten. Die Kommunistische Volksrepublik China und die Republik China, die offiziell immer noch so heißt, aber international bekannt ist unter Taiwan. Die Volksrepublik hat seitdem eine bemerkenswerte Verwandlung durchgemacht. Aus einem unterentwickelten Land, in dem hunderte Millionen Menschen bitterarm waren, ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt geworden. Nach Angaben der Weltbank lebten noch 1990 gut 755 Millionen Chinesen in Armut. 2015 waren es nur noch 10 Millionen. Die wirtschaftliche Öffnung, die diesen enormen Aufschwung möglich gemacht hat, begann nach dem Tod von Mao Zedong vor gut 40 Jahren. Politisch ist die Volksrepublik China immer noch eine Diktatur. Opposition, zivilgesellschaftliches Engagement oder Meinungsfreiheit lässt die kommunistische Führung in Peking nicht zu. Taiwan hingegen hat sich seit Ende der 1980er Jahre von einer Diktatur zu einer lebhaften Demokratie entwickelt. Die Insel gehört neben Südkorea und Japan inzwischen zu den politisch stabilsten Demokratien im Osten Asiens. Die heute gut 23 Millionen Einwohner Taiwans genießen alle Freiheiten eines modernen westlichen Staates. Meinungs-, Presse- und Demonstrationsfreiheit, einen funktionierenden Rechtsstaat und eine lebhafte, liberal gesinnte Zivilgesellschaft. Bei ihrer Neujahrsansprache am 1. Januar dieses Jahres sagte Präsidentin Tsai Ing-wen in Taipei:
Ich rufe China auf, unsere Existenz als Taiwan anzuerkennen. China muss respektieren, dass unsere 23 Millionen Einwohner auf Freiheit und Demokratie bestehen. Wir müssen unsere Differenzen friedlich und auf Augenhöhe lösen.
Worauf die taiwanesische Präsidentin hier anspielt, sind die Forderungen der chinesischen Staats- und Parteiführung nach einer Wiedervereinigung beider Seiten. Natürlich zu den Bedingungen der Führung in Peking. Zu Kompromissen ist diese nicht bereit. Für sie ist Taiwan kein eigenes Land oder ein autonomer Landesteil, sondern eine abtrünnige Provinz. Ausnahmslos alle Landkarten in China müssen die Insel als integralen Landesteil der Volksrepublik darstellen. Egal, ob es um Lehrmaterial an Schulen oder Universitäten geht, um die Wetterkarte im Fernsehen oder einen als Deko-Element verwendeten Umriss Chinas auf T-Shirts oder Plakaten. Taiwan wegzulassen ist verboten. Am Mittwoch betonte Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking in einer an Taiwan gerichteten Rede noch einmal die Haltung seiner Regierung. Taiwan werde früher oder später an die Volksrepublik China angeschlossen, das sei historisch so vorgesehen. Diese Wiedervereinigung mit China sei im Interesse der Menschen in Taiwan. Er hoffe auf eine friedliche Lösung, sagte Xi Jinping, aber
wir können nicht versprechen, dass wir auf den Einsatz von Gewalt verzichten. Wir behalten uns die Option vor, im Zweifel alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Hinweis richtet sich nicht gegen unsere Landsleute in Taiwan, sondern an Kräfte von außerhalb und an die sehr geringe Zahl von Unabhängigkeitsaktivisten in Taiwan.
Es gehört zur Strategie der chinesischen Staats- und Parteiführung, so zu tun, als sei nur eine kleine Minderheit der Taiwaner gegen einen Anschluss an die Volksrepublik. Tatsächlich ist es umgekehrt. Eine große Mehrheit auf der Insel will die politische Eigenständigkeit und vor allem die demokratischen Freiheitsrechte behalten. Von den politisch-gesellschaftlichen Unterschieden unberührt sind die inzwischen sehr engen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Seiten. Die Volksrepublik China ist der mit Abstand wichtigste Handelspartner Taiwans.
sagt unser China-Korrespondent Steffen Wurzel. Also wirtschaftlich eng verflochten, aber was die politischen Systeme angeht, offenbar Welten voneinander entfernt. Taiwan habe sich seit Ende der 1980er Jahre zu einer lebhaften Demokratie entwickelt, haben wir gerade von unserem Korrespondenten gehört. Und Frederik Krumbein, Mitglied der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, hat sich genau damit beschäftigt, mit Taiwan als Demokratievorbild in Asien. So der Titel eines Aufsatzes von ihm. Guten Abend, Herr Krumbein.
Guten Abend.
Unser Maßstab in Sachen Demokratie sind ja zunächst mal die Demokratien in Europa und überhaupt im Westen. Spielt Taiwans Demokratie in dieser Liga?
Ich würde sagen, ja, in der Tat. Also nach allen Indizes, die wir haben von Menschenrechtsorganisationen, anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die eben Demokratie messen in der Welt, kann man sagen, dass Taiwan ungefähr auf dem gleichen Level ist wie die europäischen entwickelten Demokratien in Westeuropa, wie Deutschland zum Beispiel auch, wie die USA oder Frankreich. Und in Asien eben, wie Sie auch gesagt hatten, mit der Abwehr von Südkorea auf den vorderen Plätzen als Demokratie.
An welchen Indikatoren wird das vor allem festgemacht, diese Einschätzung?
Das wird vor allem festgemacht an den freien Wahlen, die wir haben. Also das heißt, es sind Taiwan seit den 1990er Jahren in der Tat freie Wahlen stattfinden, dass wir Meinungsfreiheit haben, Religionsfreiheit, Versammlungs- Vereinigungsfreiheit, sowie eben auch in westlichen Demokratien, also das heißt insgesamt ein sehr hohes Niveau von Freiheit und eben auch freie Wahlen zu allen Gremien, die es in Taiwan eben auch gibt.
Wie steht's um die Gewaltenteilung in Taiwan? Gibt's eine funktionierende?
Auch das kann man sagen, ist in der Tat eine funktionierende Gewaltenteilung. Also wir haben ein präsidiales System mit einer relativ starken Präsidentin zurzeit, aber auch mit einem relativ starken Parlament. Wir haben einen Rechtsstaat, also das heißt auch unabhängige Gerichte. Also auch da kann man sagen, dass Taiwan im Bereich der Gewaltenteilung vergleichbar wäre wie etwa andere westliche Demokratien.
Was erscheint denn verbesserungsbedürftig an der Demokratie in Taiwan? Welche Demokratiedefizite gibt es dort?
Ja, also man kann sagen, dass die Polarisierung in der Politik relativ stark ist. Also das heißt, während die Taiwaner zwar einen Konsens haben, dass Demokratie als politisches System das richtige System ist und das eben auch der große Unterschied zur Volksrepublik China darstellt, gibt es relativ viel Differenz innerhalb der Gesellschaft und der Politik über die Ausrichtung gegenüber China. Also das heißt, ob man sozusagen eher eine Politik der Annäherung an China verfolgen soll oder eher eine Unabhängigkeit sich wünscht. Und darüber besteht eben relativ Uneinigkeit und das ist halt eine relativ starke Polarisierung in der Gesellschaft und in der Politik zwischen den beiden großen politischen Lagern in Taiwan.
Ich habe gelesen, es gibt in Taiwan kein Recht auf Asyl in der Verfassung verankert. Dabei könnte Taiwan sich ja durchaus als gastfreundlich zeigen gegenüber Festlandschinesen, die das System gerne mal wechseln würden, oder?
Ja, das ist ein guter Punkt in der Tat. Also es gibt zwar einen Gesetzentwurf, der im Parlament schon einiger Zeit diskutiert wird, aber eben noch nicht verabschiedet worden ist, der das Recht auf Asyl vorsehen würde. Aber in der Tat ist auch genau, wie Sie angesprochen haben, ein wichtiger Punkt, dass man Angst hat, dass möglicherweise, wenn Asylrecht festgeschrieben werden würde, dann relativ viele Festlandchinesen nach Taiwan kommen könnten, um dort eben Zuflucht zu suchen. Und das auf der einen Seite hat man Angst, dass einige von denen auch Spione sein können, also das heißt Unterwanderung stattfinden kann. Auf der anderen Seite befürchtet man auch, dass man dadurch auch Festlandchinesen noch weiter provozieren würde, indem man möglicherweise Dissidenten in höherem, also in größerem Ausmaß Unterschlupf gewähren würde auf der eigenen Insel.
Wir haben es in dieser Sendung schon einige Male erwähnt. Taiwan wird von etwa 20 Staaten als Staat anerkannt und darunter sind keine politischen Schwergewichte. Kann Taiwan mit seinem offiziellen Namen Republik China trotzdem für sich in Anspruch nehmen, ein souveräner Staat zu sein?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Also in der Tat, im Völkerrecht haben wir eigentlich drei Kriterien. Das ist halt ein Staatsvolk, ein Staatsterritorium und die Staatsgewalt gegeben sein müssen. Das heißt, ein eigenes Volk, ein eigenes Territorium und eben auch die Herrschaft über Volk und Territorium. Und diese drei Kriterien sind bei Taiwan gegeben. Und das vierte Kriterium, was allerdings nicht zwingend ist im Völkerrecht, ist eben die Anerkennung durch andere Staaten. Und da hat Taiwan in der Tat ein Problem, dass nur 17 Staaten zurzeit Taiwan anerkennen. Und das einzige, sage ich mal, Schwergewicht darunter ist der Vatikan, auch der einzige Staat in Europa, der Taiwan eben offiziell anerkennt. Und natürlich ist es schwierig für Taiwan sozusagen dadurch weiter zu überleben, aber es ist natürlich schon möglich, weil eben es ist de facto eben eigener Staat. Also das heißt, auch ohne die formale Anerkennung ist es möglich und Taiwan unterhält mit sehr vielen Staaten sehr gute informelle Beziehungen, darunter auch mit Deutschland. Also das heißt, auf der informellen Ebene gibt es durchaus sehr gute Beziehungen zu auch sehr vielen Staaten in der Welt.
Nun hatte ja die Republik China auf Taiwan einmal deutlich besser dagestanden völkerrechtlich. Das war mir gar nicht mehr bewusst, dass bis 1971 der Sitz bei den Vereinten Nationen im Sicherheitsrat dort der Republik China, also Taiwan, gebührt hat und dann erst an die Volksrepublik China gegangen ist. Das war offenbar ein gewaltiges Wendemanöver damals der internationalen Gemeinschaft.
Ja, das ist richtig, genau. Das war Taiwan ist ein bisschen Opfer geworden der großen Politik, kann man sagen. Also das heißt, vor allem der Politik von damals Präsident Nixon in den USA, der eben eine Annäherung an die Volksrepublik China gesucht hat, um eben damit auch sozusagen gegen die Sowjetunion eine Politik der Machtbalance auszuüben. Und im Rahmen dieser Politik hat eben auch Taiwan immer mehr Verbündete verloren, ist dann eben quasi ins Abseits immer mehr geraten. Und kann man sagen, das ist so ein sukzessiver Prozess gewesen über mehrere Jahrzehnte, dass Taiwan von immer weniger Staaten dann anerkannt worden ist und immer mehr Staaten die Volksrepublik anerkennen. Und natürlich mit dem Aufstieg von China seit Ende der 70er Jahre, auch wirtschaftlich natürlich, politisch, militärisch, haben sich natürlich immer mehr Staaten auch entschieden, dann eben die Volksrepublik anzuerkennen, weil eben China so ein wichtiger Handelspartner oder sonst politischer Partner in vielen Bereichen darstellt.
Und diejenigen Staaten, die trotzdem Taiwan noch anerkennen, was veranlasst sie das zu tun? Was ist ihr Motiv?
Also das sind zum einen traditionell sehr lange Beziehungen, also das heißt, es gibt ein relativ enges Netzwerk auf wirtschaftlicher Ebene, politischer Ebene zwischen diesen Staaten und Taiwan. Zum Beispiel auch Studierende, die eben nach Taiwan kommen, dort studieren. Es gibt Entwicklungshilfe, die von Taiwan in diese Staaten fließt, also das heißt, es gibt auch ökonomische Anreize für diese Staaten, Taiwan weiterhin anzuerkennen. Und teilweise versuchen auch die USA eben noch diese Staaten zu unterstützen, damit sie auch Taiwan quasi weiter anerkennen.
Nun gäbe es ja theoretisch zumindest die Möglichkeit, eine Wiedervereinigung mit China so durchzuführen, wie es bei der Wiedereingliederung von Hongkong offiziell passiert ist. Ein Land, zwei Systeme, das war das Motto in Sachen Hongkong. Hätte Taiwan in diesem Fall die Chance, seine demokratische Struktur zumindest annähernd zu bewahren?
Ja, das ist auch eine gute offene Frage. Ich stehe teilweise skeptisch. Ich denke auch zu Recht, weil das Hongkong-Modell auch in Hongkong nicht so gut funktioniert. Also wir haben schon erste Verletzungen eben der eigentlich vorgesehenen Freiheiten gehabt. Jetzt vor kurzem der Fall eines Journalisten in Hongkong, der sein Visum verloren hat, weil er eben China kritisiert hat oder beziehungsweise jemanden eingeladen hat, der China kritisiert hat zu einer Veranstaltung. Also das heißt, wir sehen, dass dieses Modell auch in Hongkong nicht so gut funktioniert. Und in der Tat ist die Befürchtung in Taiwan, und ich denke, die ist auch richtig, dass wahrscheinlich das dazu führen würde, dass die Demokratie in Taiwan nicht weiter fortbestehen könnte oder nur sehr eingeschränkt fortbestehen könnte.
Frederik Rumbein, Mitglied der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. So, und jetzt kehren wir wieder zum Krieg zwischen den Menschen und den Steinen zurück. Genauer gesagt zu dem gleichnamigen Märchen, das wir in einem taiwanischen Märchenbuch gefunden haben. Gehört haben wir schon, wie Menschen und Steine geschaffen wurden von einem Gott, der sich einsam gefühlt hatte, was aber für seine Geschöpfe, die Menschen und die Steine, inzwischen nicht mehr gilt. Ganz im Gegenteil.
Viele Frühlinge kamen und gingen. Es gab immer mehr Menschen und Steine. Es wurde lebhaft in der Welt. Im Flachland lebten die Menschen auf engem Raum und auf dem Berg gab es zahllose Steine. Die Menschen wollten gerne auf den Berg gehen, um neue Ländereien für sich zu erschließen. Die Steine wollten noch tiefer ins Tal wandern, um mehr Platz für sich zu finden. So wurden viele Steine auf dem Berg von den Menschen behauen und viele Häuser und Reisfelder von sich herabwälzenden Steinen zerstört. Eines Tages ging ein alter Mann auf den Berg, um neues Land zu suchen. Nachdem er zurückgekommen war, sagte er zu seinen Leuten: »Ich habe Bronze in den Steinen entdeckt.« Bronze war für die Menschen sehr wertvoll, damit konnte man Ackergeräte und Waffen produzieren. Alle klugen Leute liefen sofort auf den Berg, um nach Bronze zu graben. Sie hämmerten so heftig auf die Steine ein, dass viele von ihnen zerbrochen wurden. Die Steine regten sich sehr über das Verhalten der Menschen auf. In einer ruhigen Nacht, als alle Menschen schliefen, wälzten sich plötzlich Tausende und Abertausende von ihnen den Berg hinab, zerstörten die Reisfelder, zerschlugen die Häuser und verletzten viele Menschen. Das eigentlich blühende und glückliche Flachland wurde zu einem Trümmerfeld und die Menschen weinten bitterlich.
Du gehörst zu mir, Chinas Anspruch auf Taiwan, der Tag in HR2 Kultur. Das Märchen vom Krieg zwischen den Menschen und den Steinen werden wir noch zu Ende erzählen, versprochen. Jetzt wenden wir uns erst einmal wieder der Realität zu und der Realpolitik, wie sie allem Anschein nach die Europäische Union an den Tag legt im Konflikt zwischen China und Taiwan. Denn auch wenn die sich selbst so nennende Republik China auf Taiwan der EU demokratisch näher liegen mag als die sich selbst so nennende Volksrepublik China, so ist auch eindeutig Letztere das auch in der EU offiziell anerkannte China und obendrein ein so starker politischer Spieler, dass auch die EU keinen politischen Zug machen kann oder will, ohne die Volksrepublik zu berücksichtigen. Eine schwierige Gemengelage, berichtet unser EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist, gerade nach der jüngsten Ansprache des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Richtung Taiwan.
Chinesen greifen keine Chinesen an, so höflich formuliert es Chinas Präsident und droht doch mit einer gewaltsamen Wiedervereinigung, lauter als je zuvor. Auch in Brüssel wird man hellhörig, denn hier setzt man auf enge Wirtschaftskontakte mit Taiwan. Erst im Dezember war Wirtschaftsministerin Wang Mai-hua in Brüssel, um Pflöcke einzuschlagen, wenn auch nur mit begrenztem Erfolg. Taiwan würde gerne ein Investitionsabkommen mit der EU abschließen, aber hier zögert man, mit Blick auf China. Ebenfalls im Dezember hatte die chinesische Führung deutliche Worte nach Brüssel gerichtet. Der Austausch zwischen der EU und Taiwan sollte auf inoffizielle Aktivitäten begrenzt bleiben. Dann sei China auch bereit, noch mehr hochwertige EU-Produkte zu importieren. Eine Strategie, die EU-Ratspräsident Donald Tusk in die Zwickmühle bringt. Einerseits möchte er sich nichts von China vorschreiben lassen, andererseits ist China wichtig. Es gibt viele gemeinsame Interessen, zum Beispiel im Welthandel.
It is not always easy to find agreement.
Es ist nicht leicht, sich zu einigen, bekannte Tusk nach dem letzten EU-China-Gipfel in Brüssel. Auf die neuesten Drohungen gegen Taiwan reagierte die EU dementsprechend erst einmal gar nicht. Im Europaparlament sieht das schon anders aus. Hier vermutet man, dass China den Taiwan-Konflikt nutzen könnte, um die EU zu spalten. China sucht enge Kontakte zu mittel- und osteuropäischen Staaten. Hier hält man wenig von deutlichen Worten gegen China, auch wenn es um Taiwan geht. In Brüssel sieht man nur eine Möglichkeit, nur wenige politische, aber viele wirtschaftliche Kontakte. Das Kalkül, wenn Taiwan gut dasteht, wird das Kräftemessen mit China weniger riskant. Wirtschaftliche Schwäche bedeutet Gefahr. Für die EU ist das ein Drahtseilakt. Beispiel ein Handelsstreit um chinesische Solarmodule. US- und EU-Strafzölle sollten heimische Märkte schützen. Um diese Zölle zu umgehen, nutzte China Taiwan als Exportschleuse, was die Importeure freute.
Die haben das einfach umgangen, indem sie jetzt aus Taiwan liefern lassen, was durch diese Strafzölle nicht erfasst ist.
Erinnert sich der grüne EU-Politiker Bütikofer. Später wurden aber auch diese Importe erfasst, was die Gesamtbilanz aber nicht gestört hat.
It's a main aim to make sure that markets are open.
Betont EU-Wettbewerbskommissarin Vestager immer wieder und hofft, dass es mit den Wirtschaftsbeziehungen weiter bergauf geht. Der Handel mit Taiwan hat im vergangenen Jahr einen Spitzenwert erreicht, mehr als 50 Milliarden Euro. Die EU ist Taiwans fünftgrößter Handelspartner. Mehr als 40 Milliarden Euro investierte die EU im Land. Viel weniger als in China, aber mit wachsender Tendenz.
Soweit unser EU-Korrespondent Andreas Meyer-Feist über das Verhältnis zwischen der EU und Taiwan und über die Doktrin der EU in Sachen Taiwan. Viele wirtschaftliche Kontakte, aber nur wenige politische, um die Volksrepublik China nicht zu verärgern. Ein Drahtseilakt für die EU, sagt unser Korrespondent, und für die politischen Vertreter Taiwans sicher keine einfache Situation. Professor Shi Jiwei ist der Repräsentant von Taiwan in Deutschland. Er hat in Taipeh und in Bochum Germanistik studiert. Er ist Professor der Universität von Taipeh und hat auch schon als Kolumnist und Fernsehmoderator gearbeitet. Von 2007 bis 2008 war er Leiter des Informationsamtes der damaligen taiwanesischen Regierung, die damals von derselben Partei gebildet wurde wie heute. Heute Nachmittag habe ich Professor Shi auf dem Handy erreicht, als er gerade auf Reisen war, und ich habe ihn gefragt, wenn Sie zwar Repräsentant von Taiwan in Deutschland sind, aber nicht als Botschafter akkreditiert, weil die Republik China auf Taiwan von den meisten Staaten und auch von Deutschland als Staat nicht anerkannt wird, wie arbeiten Sie dann überhaupt als Repräsentant Ihres Landes?
Also ich darf vielleicht darauf hinweisen, dass Taiwan zwar nicht völkerrechtlich als ein souveräner Staat anerkannt worden ist, auch nicht von Deutschland. Ich kann aber sagen, dass Taiwan als eine etablierte, funktionierende Demokratie doch überall Anerkennung gefunden hat. Ich nenne mich daher und stehe auf meinen Namensvisitenkarten auch nicht Botschafter, sondern Repräsentant von Taiwan. ich habe jetzt manchmal so gescherzt, ich nenne mich ein U-Boot, also Untergrundbotschafter von Taiwan Deutschland.
Und in welchen Untiefen sind Sie da unterwegs? Über welche Kanäle entfalten Sie Ihre diplomatischen Aktivitäten?
Bis zur Tiefe, wo die chinesische Botschaft mich nicht so leicht verfolgen können. Aber als U-Botschafter sozusagen tauche ich manchmal da auf, wo unseren großen Brüder mich nicht daran verhindern kann, an meiner Arbeit, diplomatische Arbeit nachzugehen.
Wo zum Beispiel auch im Auswärtigen Amt in Deutschland?
Natürlich, das auch. Wir haben seit Jahren sehr gute Beziehungen zu den Bundesregierungen, zu Deutschland, überhaupt mit dem Auswärtigen Amt haben wir bislang auch sehr gut zusammengearbeitet. Deutschland hat in Taiwan auch eine Quasi-Botschaft, die nennt sich das allerdings nicht Botschaft Deutschlands in Taiwan, sondern German Institute Taipei. Aber der Leiter bzw. der Direktor von diesem Institut ist schon öfters Botschafter von Deutschland gewesen, die ja in anderen Ländern als Botschafter tätig gewesen sind.
Gleichwohl stoßen Repräsentanten Ihres Landes und Sie ja wahrscheinlich auch immer wieder an diese diplomatischen Grenzen, die es dann nun einmal gibt bei dem völkerrechtlichen Status von Taiwan, zum Beispiel auf dem Klimagipfel in Katowice. War Taiwan mit Delegierten präsent, aber die durften nicht weiter als bis in den Vorraum hinein und konnten im Grunde gar nicht viel beitragen zu der Konferenz, obwohl sie das wohl gerne getan hätten. Wie sehr leidet Taiwan und seine internationale Geschäftsfähigkeit unter diesem Zustand?
Also Taiwan ist gut in der Lage, in den letzten Jahren das nicht erst heute, so in den letzten wenigen 20 Jahren zum Wohl der Weltgesundheit beigetragen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten auch eigentlich immer unseren zum Beispiel Mannschaften von Ärzten, Krankenschwestern mit guten Medikamenten dahin geschickt, wo medizinisch die Leute weniger in der Lage sind, diese zu versorgen. Da haben wir schon unseren Beitrag getan. Schade, und das finde ich schlecht, ist, dass Taiwan nicht nur Taiwan darunter leidet, sondern eigentlich die ganze Welt leidet darunter. Denn die internationale Bekämpfung der Krankheiten und solchen, die sollen ja keine Grenzen kennen.
Nun ist Ihr großer, mächtiger Nachbar, die Volksrepublik China, ja nicht nur weiterhin ein Hinderungsgrund dafür, dass Taiwan auf der völkerrechtlichen Ebene weiterkommt, sondern der chinesische Präsident hat sich jetzt auch sehr dezidiert geäußert. Er hat das Streben der Volksrepublik nach Wiedervereinigung mit Taiwan bekräftigt und zur Erreichung dieses Ziels auch Gewalt nicht ausgeschlossen. Das war allerdings eine Reaktion auf die Neujahrsansprache Ihrer Präsidentin. War das diese Äußerung, die sie in der Neujahrsansprache getan hat, als sie die Souveränität Taiwans betont hat, vielleicht doch eine Provokation, die sich jetzt als Fehler herausstellt?
Also unsere Präsidentin, Frau Tsai Ing-wen, was sie gesagt hat, ist eigentlich eher eine Reaktion auf die Taten, auf die Drohung in den letzten 2 Jahren. Und wir haben auch dann auch Kampfflugzeuge nach Taiwan geschickt, Drohungen, bei denen wir uns wirklich manchmal denken mussten, jetzt geht's gleich los. Und warum tun China das? Aus 2 Gründen. Einmal, die meinen, Taiwan sei eine abtrünnige Provinz von China, was aber nicht stimmt, denn die Volksrepublik China wurde 1949 gegründet und seitdem ist Taiwan davor und danach keinen einzigen Tag von dieser Volksrepublik China regiert worden. Was aber noch eine größere Bedeutung hat, ist, Taiwan ist eine Demokratie. Wir haben Pressefreiheit, wir haben Religionsfreiheit, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Redefreiheit. Ich habe sogar aus dieser Redefreiheit einen kleinen Witz gemacht. Wir nennen diese Redefreiheit Leberwurst-Philosophie. Und damit meinen wir reden frei von der Leber weg. Was die Kommunisten uns sagen, ist uns Wurst. Daher habe ich ja gesagt, Taiwan ist nicht ein Teil von China, sondern ein Urteil gegen China. Zu uns natürlich unbeliebt im Peking gemacht.
Wie wollen Sie denn in Taiwan, von Taiwan aus, in diesem Konflikt mit der Volksrepublik China bestehen? Wenn Wiedervereinigung für Sie nicht in Frage kommt, wenn die Unabhängigkeit zu erklären ja sehr riskant wäre und Öl ins Feuer gießen würde, hoffen Sie, dass Sie dann doch wieder diesen Status quo, den es jetzt gibt, so lange wie möglich erhalten können? Sehen Sie da jetzt Aussichten, nachdem der chinesische Präsident sich so deutlich ausgedrückt hat?
Ich glaube, ich müsste die Träte von Taiwan, von unserem Präsidenten darauf hinweisen, dass bei diesem Konflikt hinter China in erster Linie sich nicht so um Unabhängigkeit oder Wiedervereinigung dreht. Das wäre zu gut für China. Es geht um eine Konkurrenz zwischen Freiheit und Unfreiheit. Taiwan möchte auch frei bleiben, wenn man Taiwan nicht als souveräner Staat anerkennt. Also hier geht es wirklich nicht um Unabhängigkeit oder Wiedervereinigung. Hier geht es um Freiheit und Unfreiheit. Und ich glaube, Taiwan steht da nicht allein.
Sagt Professor Shi Jiwei, Repräsentant von Taiwan in Deutschland. Heute Nachmittag habe ich mit ihm gesprochen. Und nun wenden wir uns wieder dem Krieg zwischen den Menschen und den Steinen zu, dessen Geschichte wir in einem Märchenbuch aus Taiwan gefunden haben. Zuletzt haben wir gehört, wie Menschen und Steine nach langer friedlicher Koexistenz irgendwann aneinander gerieten, weil zuerst die Menschen anfingen, die Steine auf den Bergen auszubeuten, auf der Suche nach Bodenschätzen, und weil sich dann die Steine massenweise den Berg hinabwälzten und unten im Tal die Felder und die Häuser der Menschen zerstörten. Und all das, so hören wir jetzt, mag nun auch der Schöpfer von Menschen und Steinen nicht länger ignorieren.
Der chaotische Krach auf der Welt störte den Gott im Himmel. Er senkte den Kopf und erkannte die Situation auf den ersten Blick. Er kam sofort nach unten, um den Konflikt beizulegen. Die Menschen waren sehr intelligent. Kurz nachdem sie den Gott sahen, lamentierten sie sofort über ihr Unglück. Gott, die Steine sind so furchtbar. Wir haben nur auf ihre Köpfe geklopft und jetzt zerschlagen sie unsere Häuser und zerstören unsere Reisfelder. Viele von uns sind sogar von ihnen verletzt worden. Als der Gott die Steine geschaffen hat, gab er ihnen keine Intelligenz. So standen sie nur ärgerlich da, nachdem sie die Worte der Menschen gehört hatten, kalt und hart wie sie waren, und bestritten nichts. Der Gott sagte zu ihnen: Ihr seid wirklich erbarmungslos. Die Welt war eigentlich sehr schön und friedlich, jetzt aber wurde sie von euch zerstört. Ich glaube, der Grund liegt darin, dass ihr zu frei seid. Von jetzt an dürft ihr euch nicht mehr bewegen, selbst wenn ihr in kleinste Trümmer gehämmert werdet, auch nicht in ganz kleinen Schritten. Die Menschen waren sehr stolz über ihren Sieg, doch da sagte der Gott: Ihr Menschen findet keinen Platz mehr zum Wohnen, weil ihr ewig jung bleiben könnt und immer mehr Kinder bekommt. Ihr seid auf den Berg gegangen und habt viele Steine zerschlagen. Von jetzt an wird euer Leben beschränkt sein. In Zukunft könnt ihr nur noch höchstens 100 Jahre alt werden. Dann stieg der Gott wieder zum Himmel auf. Seit jener Zeit können sich die Steine nicht mehr frei bewegen und die Menschen nicht mehr ewig jung bleiben.
Und so endet das Märchen vom Krieg zwischen den Menschen und den Steinen, ein Märchen aus Taiwan. Noch weit von seinem Ende entfernt ist der Konflikt, mit dem sich die Sendung beschäftigt, die Sie gerade hören, der Tag in HR2 Kultur. Du gehörst zu mir, Chinas Anspruch auf Taiwan, so haben wir diesen Tag genannt. Wenige Tage nachdem die taiwanische Präsidentin in ihrer Neujahrsansprache auf die Souveränität ihres Landes gepocht hat und der Staatspräsident der Volksrepublik China daraufhin erklärte, dass China demgegenüber am Ziel einer Wiedervereinigung mit Taiwan festhalte und zur Erreichung dieses Ziels auch gewaltsame Mittel nicht ausschließe. Und die Frage ist nun, ob Taiwan und ob nur Taiwan diese Drohung fürchten muss. Droht ein Krieg um Taiwan? Unter dieser fragenden Überschrift ist in diesen Tagen ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen, geschrieben von Lorenz Hemiker, als Redakteur spezialisiert auf Sicherheitspolitik. Guten Abend, herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Chinas Präsident Xi Jinping hat kürzlich bei einem Truppenbesuch den Soldaten zugerufen, es ist notwendig, sich auf die Durchführung eines Krieges zu konzentrieren. Hat er dabei vor allem Taiwan im Blick gehabt?
Ich würde sagen, er hat auch Taiwan im Blick gehabt. Die chinesische Staatsführung verfolgt schon länger das Ziel, ihre Einflusssphäre im Fernosten, speziell im pazifischen Raum, auszudehnen. Es gibt da eine Zwei-Insel-Kettenstrategie. Die erste reicht von Japan runter bis nach Indonesien. Die ist näher an China dran. Die zweite ist etwas weiter östlich gelegen, reicht dann von den Aleuten bis Guam. Das ist ein amerikanischer Militärstützpunkt und daran sieht man auch schon, je weiter es nach Westen geht, umso schwieriger wird es. Die Rede von Xi war, glaube ich, kurz nach einem Zwischenfall zwischen einem chinesischen und einem amerikanischen Kriegsschiff im Bereich der südchinesischen Meer. Da kommt es häufiger zu Zwischenfällen und das ist letztlich Ausdruck der angespannten Lage.
Welche Rolle könnte denn Taiwan in diesen Überlegungen, also seinen Einfluss auszudehnen, im südchinesischen Meer spielen?
Also Taiwan ist in gewisser Weise ein Sonderfall, um den Einstieg Ihrer Sendung aufzugreifen. Er gehört zu mir. Letztlich ist zwischen Taiwan und China das ja so ein Verhältnis wie bei einem zerstrittenen Ehepaar, wo der eine sagt, ich will die Scheidung und der andere sagt, komm bitte zurück. Und der andere sagt jetzt auch hin und wieder noch, und wenn du nicht zurückkommst, dann gebrauche ich Gewalt. In einem Staat wird die Polizei angreifen. Das ist in der internationalen Politik nicht so leicht möglich, schon gar nicht bei einem Schwergewicht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch wie China. Und von daher sind da der internationalen Gemeinschaft die Hände gebunden, ähnlich auch im der südchinesischen Meer. Es gibt ja ein Gerichtsurteil, das sagt, das sind internationale Gewässer. China sagt trotzdem, das sind 80% unsere und die wollen wir haben. Uns ist egal, was in diesem Urteil gesagt wird. Und Taiwan ist sehr nah an China dran. Das heißt, wenn Taiwan nicht langfristig chinesisch wird, also volkschinesisch wieder, dann fehlt den Chinesen ein Kernstück, ein territoriales Kernstück. Dann haben die wie ein Stachel im Fleisch die ganze Zeit einen möglichen Gegner in ihren Überlegungen direkt vor der eigenen Nase.
Wenn also jetzt der chinesische Staatspräsident offen sagt, ich schließe nicht aus, da Gewalt anzuwenden, um dieser Wiedervereinigung näher zu kommen, meint er das wörtlich? China wäre wahrscheinlich militärisch ohne weiteres in der Lage, Taiwan zurückzuerobern, oder?
Das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Die Chinesen verfügen zwar über 2 Millionen Soldaten, so viel wie kein anderes Land auf diesem Planeten. Sie geben auch zurzeit so viel Geld für Rüstung aus wie alle anderen Staaten im Fernen Osten zusammen. Aber sie müssen schon noch einiges tun, um wirklich auf Augenhöhe mit den Amerikanern zu spielen. In der nationalen Sicherheitsstrategie der Chinesen ist das Ziel avisiert, bis 2050 in der obersten Gruppe, sprich mit den Amerikanern, mitmischen zu können. Da sind wir noch ein paar Jahrzehnte von entfernt. Ein Angriff auf Taiwan, egal wie er laufen würde, würde letzten Endes ganz umfangreiche Vorbereitungen voraussetzen. Die Taiwanesen haben Streitkräfte, die sind auch durchaus in der Lage, Probleme zu bereiten. Und die Amerikaner, bei denen weiß man es nicht, aber Amerikaner als möglicher Gegner, das ist ein sehr riskantes Spiel und ein Krieg wäre der helle Wahnsinn.
Warum also, wenn jetzt Ihre Deutung zutreffen sollte, warum hat der chinesische Präsident sich denn so und nicht anders ausgedrückt?
Das ist ein Krieg der Worte, die der Xi Jinping momentan führt. Im Übrigen auch mit der Präsidentin der Republik. Denn die sagt ja zugleich auch, wir wollen unabhängig werden. Und auf solche Reaktionen, also in der Neujahrsansprache, hat sie das anklingen lassen. Und letztlich sind Xis Worte in erster Linie eine Reaktion darauf. Und vielleicht auch ein Stück weit eine Drohung und eine Warnung in Richtung Amerika. Denn da gibt es ja auch noch zahlreiche Konfliktpunkte mit Donald Trump, nicht zuletzt den Handelskrieg.
USA, das ist ja jetzt schon einige Male aufgeschieden. Die sind in beiden Fällen sozusagen angesprochen als ein Staat, der Taiwan immer unterstützt hat, soweit das jetzt unterhalb des diplomatischen Radars möglich gewesen ist. Und auf der anderen Seite als eine Macht im Pazifik, die China als Rivalen mittlerweile betrachtet. Wie wird die USA sich da positionieren? Wie meinen Sie es?
Da gibt es verschiedene Überlegungen. Das ist sehr schwer zu sagen. Schauen Sie sich an, wie Donald Trump sich zu der NATO äußert. Würde Amerika Europa verteidigen? Genauso gilt das auch für Taiwan. Es steht in der nationalen Sicherheitsstrategie der Amerikaner, dass China ein strategischer Gegner ist. Von daher wird man aus der Sicht heraus versuchen, alles zu tun, um diesen Gegner zu schwächen. Aber ob Donald Trump wirklich bereit ist, im Zweifelsfall für Taiwan in den Krieg zu ziehen, darf man mit Fragezeichen versehen. Und ich glaube, dass Xi das auch versucht, ein bisschen auszutesten.
Ende September letzten Jahres hat es gleichwohl ja schon eine Begegnung gegeben zwischen einem amerikanischen und einem chinesischen Schiff. Das eine Begegnung, die leicht zu einer Kollision hätte werden können, wenn nicht das US-amerikanische Schiff im letzten Moment noch abgedreht hat. Könnte darin Potenzial stecken, dass so ein Konflikt vielleicht den Machthabern auch aus den Händen gleiten kann?
Ja, das ist immer möglich. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, aber man kann es nicht ausschließen.
Was wäre jetzt sozusagen aus Sicht der internationalen Gemeinschaft zu tun, um dafür zu sorgen, dass eben so ein Konflikt, in dem ja viel Potenzial steckt, nicht eskaliert?
Ich denke, die internationale Gemeinschaft oder sagen wir einfach mal Deutschland sollte versuchen, auch Deutschland, wir sind im UN-Sicherheitsrat inzwischen wieder, wir sollten versuchen, nach kreativen Lösungen zu suchen, uns als ehrlicher Makler anzubieten. Wir haben die Möglichkeit im UN-Sicherheitsrat, wir haben bald wieder die Münchner Sicherheitskonferenz, zu versuchen zu reden. Und wenn die Präsidenten in China und insbesondere in Washington keine Besonnenheit erkennen lassen, muss man ihnen besondere Vorschläge machen und hoffen, dass das hilft.
Ehrlicher Makler jetzt im Konflikt zwischen China und den USA oder vielleicht auch im Konflikt zwischen China und Taiwan?
Ich glaube, es muss darum gehen, dass möglichst viele Staaten, die als möglichst neutral gesehen werden, versuchen einfach zusammen eine Lösung zu finden und die dann China und Amerika und auch den übrigen Anrainerstaaten, um die es geht, im Fernen Osten zu präsentieren, als Diskussionsbasis, um eine Lösung zu suchen.
Lorenz Hemeker, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, spezialisiert auf Sicherheitspolitik. Vielen Dank. Du gehörst zu mir, Chinas Anspruch auf Taiwan. Das war der Tag in HR2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Zum Tagteam dieser Woche gehörten Rainer Dachselt, Karin Fuhrmann, Claudia Sauter, Ulrich Sonnenschein und Dorothea Schuler. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.